Deutschlandfunk, Medias Res.
Die Corona-Krise entzaubert die Populisten, titelte die Süddeutsche Zeitung kürzlich. Ja, in so einer Krise sind eben konstruktive Lösungen gefragt und nicht destruktiv ausgerichtete Anti-Strategien. So ist es auffällig ruhig, auch um die Partei der AfD. Sie scheint auch auf den Social-Media-Plattformen nicht durchzudringen mit ihren Botschaften. Allerdings haben Sympathisanten eine neue Webseite jetzt gestartet. Fritzfeed heißt die. Und das soll offenbar die Idee einer rechten Kopie von Buzzfeed sein. Wir haben ja hier gestern berichtet darüber, dass die deutsche Redaktion von Buzzfeed möglicherweise bald vor dem Aussteht, wenn sich nicht Investoren finden. Tja, und Fritzfeed, Michael Mayer über das Erfolgspotenzial dieses neuen Jugendportals.
Die AfD ist im Netz derzeit durchaus so aktiv wie in normalen Zeiten auch, postet und twittert fleißig. Etwa Hilfe für die europäischen Südländer, die Corona-Bonds sind abzulehnen. Und bei der Bekämpfung der Corona-Krise bedürfe es eines, Zitat, nationalen Kraftakts statt einer zögerlichen Regierung, so AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla. Im Übrigen, so sagt es Parteichef Gauland, müsse man schnellstmöglich das Land wieder hochfahren.
Weil wir der Meinung sind, dass inzwischen die finanziellen, wirtschaftlichen, psychischen Kollateralschäden größer sind als die Gesundheitsschäden.
Das sind einige jener Forderungen, die die AfD im Netz weiter verbreitet. Doch in Zeiten von Corona funktionieren die üblichen Feindschemata der AfD gegen die Eliten, die sogenannten Altparteien oder Medien nicht mehr so gut. Im Schnitt verzeichnen zum Beispiel Facebook-Postings der AfD nur noch halb so viele Interaktionen wie sonst, stellt der Politkommunikationsberater Johannes Hilje fest.
Das bedeutet also, das stärkste Kommunikationsmittel der AfD verliert derzeit an Durchschlagskraft. Das liegt wohl auch daran, dass es im Zuge der Pandemie eher eine Orientierung pro statt anti-Establishment in der Gesellschaft gibt. Viele Menschen informieren sich momentan verstärkt bei etablierten Medien, Forschungsinstituten oder Gesundheitsbehörden. Und diese Pro-Establishment-Orientierung steht im krassen Widerspruch zur populistischen Grundannahme der AfD, dass die Eliten dem Volk schaden würden.
Die Wutmaschine der AfD, so sagt es Johannes Hilje, funktioniert derzeit eben nicht mehr. Allerdings, das Thema Migranten und Flüchtlinge vermag immer noch AfD-Sympathisanten zu emotionalisieren. Eines der erfolgreichsten Postings war eines, das unterstellte, Flüchtlinge hielten sich nicht an die Kontaktsperre. Die AfD wollte sich auf Anfrage nicht zu ihrer Social-Media-Arbeit befragen lassen. Die Pressestelle verschickte stattdessen nur eine launige E-Mail, in der es unter anderem heißt:
Die Corona-Krise ist einfach und simpel ausgedrückt die Stunde der Exekutive. Dass die Alternative für Deutschland mit ihren Themen nur schwerlich durchdringt, liegt jedoch an den Journalisten und Medien, die kaum mehr Wert darauf legen, was die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag zu den Maßnahmen der Regierung meint.
Innerhalb der Partei gehen die Meinungen zur Bewältigung der Corona-Krise stark auseinander, von Zustimmung zur Regierungspolitik bis hin zu Verschwörungstheorien, sagt Johannes Hilje.
Solche Verschwörungstheorien werden vor allem eben über Social Media verbreitet, zum Beispiel vom Bundestagsabgeordneten Hans-Jörg Müller auf YouTube, der eine Manipulation von Statistiken über Corona-Tote vermutet. Das heißt also, AfD-Politiker beteiligen sich an der Infodemie, die es parallel zur Pandemie gibt.
Während die AfD selbst unter rückhaltendem Echo im Netz leidet, versuchen es einige Sympathisanten der Partei seit Anfang April mit einer neuen Seite namens Fritzfeed. Die Betreiber, so hat es Daniel Laufer, Redakteur bei netzpolitik.org, herausgefunden, haben enge Verbindungen zur nordrhein-westfälischen AfD. Der Name Fritzfeed ist kein Zufall, soll doch eine Anspielung auf die Seite Buzzfeed sein, die bei vielen Lesern sehr beliebt ist, allerdings wohl bald den deutschen Markt verlassen könnte, so heißt es zumindest aus der US-amerikanischen Buzzfeed-Zentrale. Fritzfeed kommt bunt und knallig daher, mit vielen Fotos und großen Überschriften. Daniel Laufer.
Fritzfeed ist eindeutig ein Rechtsjugendportal, was aber sicherlich fehlt, und das unterscheidet die Seite eben von Bento oder Buzzfeed. Also Buzzfeed und Bento veröffentlichen immer wieder sehr gute Recherchen, und das sucht man bei Fritzfeed natürlich vergeblich. Alles, was man auf der Seite findet, sind letztendlich kurzweilige Inhalte, die frauenfeindlich sind, die rassistisch sind, die einen lauten Nationalstolz transportieren sollen Und da wird schon ganz klar, dass da in erster Linie eine Ideologie verbreitet werden soll.
Und die wird durchaus aggressiv und knallig verpackt, gern in sogenannten Listicles, Listenartikel wie 14 menschenverachtende Begriffe, mit denen Linke um sich schmeißen, oder 10 Aussagen, mit denen sich linke Intellektuelle zum Affen machen. Daniel Laufer sagt, dass die Inhalte stark darauf ausgerichtet sind, auf Social-Media-Plattformen weiterverbreitet zu werden.
Weil die Inhalte im Vergleich mit BuzzFeed sehr monothematisch sind, könnte es auch sein, dass dieser Versuch, tatsächlich neue AnhängerInnen darüber zu gewinnen, einfach deshalb scheitert, weil alles, was bei Fritzfeed gepostet wird, viel zu krass ist, als dass man sich als jemand, der nicht bereits Teil dieser rechten Szene ist, damit anfreunden kann.
In Zeiten von Corona haben es politisch extreme Ideologen schwer durchzudringen, egal in welchem Medium.
Ja, Populisten haben derzeit keine guten Karten, haben wir auch gerade gehört in dem Beitrag. Dafür stehen die klassischen Medien hoch im Kurs. Diese Erkenntnis ist gar nicht neu, aber sie ist jetzt auch belegt mit einer aktuellen Studie von der Universität Oxford. Und mein Kollege Christoph Sterz hat sie schon gelesen. Hallo Christoph Sterz.
Guten Tag.
Hat also guter Journalismus nach dieser Studie ein Hoch im Moment wirklich, nicht nur gefühlt?
Ja, das sieht ganz danach aus, also dass sich die Menschen eben vor allem mit Infos von Medienunternehmen versorgen. Das zeigt diese Studie zumindest für die 6 untersuchten Länder, für Argentinien, Deutschland, Südkorea, Spanien, Großbritannien und die USA. Und nicht nur Journalisten sind gefragt, sondern auch Wissenschaftler und Gesundheitsexperten. Die schneiden da auch ziemlich gut ab als Informationsquelle. Ist übrigens eine Studie, eine Online-Befragung von der Uni Oxford, bezieht sich auf den 31. März bis zum 7. April. Das heißt, das ist wirklich noch ganz schön aktuell. Und es geht auch hervor daraus, dass die nationalen Regierungen eine wichtige Informationsquelle sind. Ganz im Gegensatz, wie wir eben gehört haben, ja auch zu anderen Politikern. Die werden sogar noch seltener genannt als eigene Bekannte, also die einem irgendwie was über Corona erzählen.
Ah, interessant. Okay, also Medien spielen eine wichtige Rolle derzeit. Kann man daraus auch schließen, dass in Zeiten von Corona das Vertrauen in Medien eben einfach groß ist?
Nicht direkt, weil wenn ich einen Fernsehbeitrag gucke, dann heißt das ja jetzt noch nicht, dass ich auch das glaube, was da gezeigt wird. Also es spiegelt sich auch in der Befragung wieder. In den USA zum Beispiel vertraut den Corona-Nachrichten von Medienunternehmen nur etwas mehr als jeder zweite Mensch. Also man könnte auch sagen, jeder zweite vertraut denen eher nicht, beziehungsweise äußert sich nicht dazu. In Deutschland sind es auch nur 58% und nur in Südkorea und Argentinien sind es jeweils ein bisschen mehr, ungefähr 2/3. Den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, auch das kann man nachvollziehen, trauen sehr viele Menschen. Das ist in Deutschland ja auch so. Und was auch interessant ist, dass das Vertrauen in die Infos von den Regierungen absolut unterschiedlich ist. In den USA ziemlich niedrig, bei 45%, in Deutschland dagegen immerhin schon bei 60% und noch ein bisschen höher in Argentinien und Großbritannien.
Müssen wir uns vielleicht noch einen weißen Kittel anziehen, wenn wir beide hier stehen, wegen Vertrauen. Aber könnte das daran liegen, also dass das Vertrauen dann doch nicht so groß ist, was für mich erstmal widersprüchlich klingt, dass im Moment natürlich auch viele Falschmeldungen kursieren über Corona und die Menschen damit vielleicht schlechte Erfahrungen schon gemacht haben?
Ja klar, also die Sorge vor gefälschten Nachrichten, die ist auf jeden Fall groß. Übrigens vor allem Nachrichten von Privatleuten, die wir selber nicht kennen, da ist die Angst am größten. Und ungefähr 1/3 der Befragten sagt, dass sie schon etliche gefälschte Nachrichten gesehen haben. Allerdings mehr so bei Facebook, bei Twitter, bei WhatsApp oder bei Telegram. Und in die ist auch das Vertrauen längst nicht so groß wie zu klassischen Medien. Das ist auch interessant. Und was auch viele Journalistinnen und Journalisten aufatmen lassen dürfte, ist, dass die Mehrheit sagt, ja, Medien haben mir dabei geholfen, die Corona-Pandemie zu verstehen, erstens. Und 2/3 sagen sogar, ja, die haben mir verständlich gemacht, was ich machen kann, um mich selbst gegen Corona zu schützen. Also an der Stelle hat das dann mit der Information wahrscheinlich funktioniert.
Ja, so Service-Charakter eindeutig, genau. Ne, scheinbar. Okay, aber es sind ganz gute Nachrichten für Journalistinnen und Journalisten, oder?
Ja, an sich schon, das ist so. Aber die Ergebnisse der Studie machen dann im Detail doch ziemlich nachdenklich. Und zwar, wenn man sich bestimmte Bevölkerungsgruppen anguckt. Zum Beispiel Menschen mit formal geringer Bildung, die haben deutlich weniger Vertrauen in klassische Medien. Bei Jüngeren ist das auch so. Und das Wissen über Corona ist auch insgesamt ausbaufähig. Also das Forschungsteam aus Oxford, das hat mehrere Wissensfragen in diese Befragung eingebaut und herausgefunden, dass insgesamt bei allen Befragten, egal ob jetzt jung oder alt, immer noch ungefähr jeder 4. Befragte glaubt, dass das Coronavirus in einem Labor gezüchtet wurde. Dazu gibt es überhaupt gar keine wissenschaftlichen Belege. Das ist ein ziemlich erschreckendes Ergebnis. Und das lässt dann auch die anderen Ergebnisse in einem ganz anderen Licht erscheinen. Also ob die Befragten das wirklich alles so gut einschätzen können und wirklich gut umgehen können, wie die das glauben, mit echten und gefälschten Infos.
Interessant. Christoph Sterz, danke. Er hat die Studie von der Uni Oxford zum aktuellen momentanen Mediennutzungsverhalten und auch zum Vertrauen in die Medien gelesen. Ja, der Journalismus mag von der Krise profitieren, nicht aber alle Medien. Wenn die Anzeigen wegbleiben, dann können sich kleinere Lokalzeitungen oder auch Lokalradios nicht mehr finanzieren. Wir haben ja hier auch schon einige Male über solche Fälle berichtet, nicht nur in Deutschland. Da kommt ein Hilfefonds doch gerade recht. Die Google News Initiative, die hat ihn gestern gestartet für kleinere lokale Medien weltweit. Bewerben können sich Betroffene bis Ende des Monats und darüber hinaus nimmt diese Initiative auch noch $1 Million in die Hand und spendet sie an das International Center for Journalists, um die Arbeiten von Reportern zu Corona ganz speziell zu unterstützen. Mir ist jetzt mein Kollege Stefan Römermann zugeschaltet. Schönen guten Tag erstmal. Hallo.
Hallo.
Ja, Google scheint es also in der Krise ausgezeichnet zu gehen. Wen will der Konzern denn da jetzt genau fördern?
Ja, das Angebot richtet sich speziell an kleine und mittlere Medienunternehmen mit bis zu 100 Journalisten in Vollzeit. Auf der anderen Seite, es müssen auch tatsächlich mindestens 2 Journalisten in dem Unternehmen arbeiten. Sprich, das Ganze ist jetzt also keine Förderung irgendwie für freie Journalisten. Gefördert werden können aber beispielsweise Lokalzeitungen oder lokale Blogs, sagt Isa Sonnenfeld vom Google News Lab.
Und was ganz wichtig ist, ist auch, dass die Nachrichtenorganisationen sich jetzt nicht auf ein Nischenthema fokussieren, sondern wirklich lokale Nachrichten produzieren, die jetzt gerade in Zeiten dieser Krise besonders relevant und besonders wichtig sind.
Also das kleine Angelmagazin oder die Wirtschafts- oder Börsenzeitschrift, die bekommen wohl kein Geld. Die Lokalzeitung oder das lokale Nachrichtenblog dagegen unter Umständen schon. Und zwar dann je nach Größe des Unternehmens mehrere tausend Dollar für kleine Unternehmen bis zu mehrere zehntausend Dollar dann für mittlere Unternehmen, heißt es. Das Ganze, muss man dazu sagen, ist ein weltweites Programm. Es werden also jetzt nicht irgendwie nur deutsche oder europäische Unternehmen gefördert. Wie viel Geld dafür jetzt aber insgesamt zur Verfügung steht für diesen Hilfsfonds, das will Google nicht sagen. Das Ganze sei eben Teil der größeren Maßnahmen, Sie haben es ja am Eingang schon gesagt, die das Unternehmen hat, um Journalismus und Medien zu fördern.
Ja, was müssen denn Medien dann genau tun, um an dieses Geld überhaupt zu kommen?
Sie müssen vor allen Dingen erstmal einen Antrag stellen. Das geht online auf der Internetseite der Google News Initiative und über die das Ganze ja abgewickelt wird. In dem Online-Antrag wird dann natürlich abgefragt, für was für ein Medium das ist, wofür man diese Hilfsgelder braucht. Und dann heißt es eigentlich im Wesentlichen abwarten, bis das Ganze bewilligt ist. Aber man muss dazu sagen, diese Anträge müssen ziemlich schnell gestellt werden, denn der Bewerbungsprozess endet schon am 29. April, also in knapp 14 Tagen.
Mhm. Ja, Stefan Römermann, wenn so ein Weltkonzern wie Google sich sozial zeigt, Geld verteilt, dann darf man vielleicht auch ein bisschen skeptisch sein. Welche Eigeninteressen könnten dahinter stecken, frage ich mich dann. Beziehungsweise welchen Haken hat die Sache vielleicht?
Google sagt, es gibt keinen Haken. Man müsse jetzt auch nicht irgendwie in der Vergangenheit besonders nett und unkritisch über Google berichtet haben oder jetzt in Zukunft besonders nett sein, sagt Isa Sonnenfeld von Google News Lab.
Nein, das spielt keine Rolle. Das kann man sich in dem Bewerbungs- und Auswahlprozess durchlesen. Hier geht es vor allem um eine schnelle Förderung lokaler Nachrichtenorganisationen, die einen ganz wichtigen Beitrag in der momentanen Krise leisten.
Frank Überall, der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands, ist da allerdings dann doch sehr skeptisch und hält solche Angebote gerade von Google für fragwürdig bis gefährlich.
Jemand, der Geld in die Hand nimmt, um zu sponsern, der will meistens auch irgendwas, hat irgendeinen Hintergedanken und handelt nicht wirklich uneigennützig. Und bei Google habe ich bisher nicht den Eindruck, dass sie irgendwie uneigennützig handeln würden. Insofern muss man aufpassen, Journalismus ist keine Ware, wo man einfach ein Preisschild draufklebt und sagt, das sponsern wir jetzt mal. Die Gefahr ist dabei immer, dass man dann versucht, auch Einfluss zu nehmen.
Ähnlich sehen das auch die Kollegen vom Online-Portal Netzpolitik.org. Netzpolitik-Autor Alexander Fanta hat mir gerade eben noch geschrieben, dass die Google News-Initiative, eben über die das Förderprogramm abgewickelt wird, letztlich eben auch ein PR- und Lobbyinstrument ist. Google soll halt dastehen als Partner der EU-Kommission und der nationalen Regierung. Und damit kämpfen sie natürlich auch um Verbündete, beispielsweise gegen das umstrittene EU-weite Leistungsschutzrecht, um das ja schon eine ganze Weile gestritten wird.
Naja, und man kann ja auch mal sagen, ein bisschen lebt ja Google auch vom Content der anderen, ne? Von Zeitungen, die dort eben wiederum aufgerufen werden. Was sagen denn die Zeitungsverlage zu dem Angebot von Google?
Naja, beim BDZV, das ist der Bund der deutschen Zeitungsverleger, da sieht man Google schon lange sehr, sehr kritisch und verweist eben auch da eben auf dieses Leistungsschutzrecht. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung, dass viele Zeitungsverleger fordern ja eben schon seit Jahren, dass Google dafür bezahlt, dass es kleine Textschnipsel nutzt in den Vorschauen, beispielsweise bei den Suchergebnissen und auch bei Google News. Bisher wehrt sich Google dagegen und sagt immer, ja, wir bringen euch ja im Gegenzug dazu auch massenhaft Leser. Das sehen die Verleger natürlich naturgemäß anders. Jetzt würde Google dann quasi nach Gutsherrenart Geld verteilen, was es auf der anderen Seite eingenommen hat, klagt BDZV-Sprecherin Anja Paskay.
Das ist schon etwas gutsherrliches Verhalten, über das wir überhaupt nicht diskutieren müssten, wenn Google schlicht und ergreifend für die Verwendung unserer Inhalte etwas bezahlen würde. Dann wäre das Thema ja absolut vom Tisch.
Insgesamt hält Paskay die Google-Förderung aber auch nicht für unbedingt notwendig, denn zurzeit würden gerade wieder vermehrt Abos abgeschlossen, weil eben die Nachfrage nach lokalem Journalismus auch wächst. Und auf der anderen Seite brechen natürlich aber auch die Erlöse aus der Werbung weg, weil viele Geschäfte geschlossen sind. Also schwierige Situation.
Ja, halten wir fest, in Deutschland erstmal verhaltene Reaktionen der Zeitungsverlage auf den Google-Hilfsfonds für Journalismus. Danke, Stefan Römermann. Die Seniorinnen und Senioren, die zählen in der aktuellen Diskussion rund um Corona zu der viel zitierten Risikogruppe, zu den Gefährdeten. Sie sind diejenigen, die zuallererst zu Hause bleiben und sich von jungen Menschen fernhalten sollen. Das bedeutet aber auch, ältere Menschen sind für Journalistinnen und Journalisten gar nicht mehr einfach vor die Kamera und vor das Mikrofon zu bekommen. Digital ausgestattet sind sie unter Umständen auch nicht ganz perfekt. Annika Schneider über die Herausforderung, die ältere Bevölkerung in den Medien ausreichend zu Wort kommen zu lassen.
Wer als Journalistin dieser Tage einen Menschen jenseits der 70 interviewen möchte, hat es nicht leicht. Schließlich will man niemandem zu nahe kommen und womöglich anstecken. Ein Interview per Videokonferenz ist für die meisten Hochbetagten keine Option. Die technischen Hürden erscheinen vielen zu hoch. Ilona Merkert ist da eine Ausnahme. Die 70-Jährige sitzt pünktlich zum Skype-Gespräch vor ihrem Bildschirm. Sie gehört zur Risikogruppe, fühlt sich von dem Begriff aber nicht angesprochen. Die Corona-Berichterstattung über ältere Menschen sieht sie kritisch.
Wenn über Ältere gesprochen wird, dann eben meistens, was nicht klappt. Also zum Beispiel die schlimmen Vorfälle in Seniorenheimen oder die Senioren, die Hilfe brauchen. Oder eben unter der Rubrik Oma und Opa, aber eben immer die gebrechlichen oder kranken Senioren. Also die Senioren, die so sind wie ich, die kommen eigentlich wenig drin vor.
Damit meint sie die Gesunden und Fitten. Ihren Französischkurs an der Volkshochschule macht Ilona Merkert inzwischen im Homeschooling, wie sie es nennt. Und auch sonst verzichtet sie zurzeit auf ihr umfangreiches Freizeitprogramm außer Haus. Draußen spazieren gehen, das mache sie mit ihrem Mann aber durchaus noch.
Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich rausgehe. Weil ja gesagt wird, Alte bleibt zu Hause. Und das stört mich ein bisschen. Ich kann ja selber Verantwortung für mich tragen und kann aufpassen, dass ich andere nicht gefährde. Also Solidarität übe. Das mache ich schon.
Dass viele Medien ältere Menschen gerade mit einem gewissen Paternalismus behandeln, sie also bevormunden, findet auch Eva-Marie Kessler. Sie ist nicht nur Professorin für Gerontopsychologie an der Medical School Berlin, sondern sitzt auch im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie. Die wissenschaftliche Vereinigung hat Anfang April Leitlinien zur Corona-Berichterstattung über ältere Menschen herausgegeben.
Wir haben uns ja seitens der Gerontologie in den letzten Jahrzehnten ganz wesentlich dafür stark gemacht, auch die Pluralität des Alters in der öffentlichen Diskussion auch zu verankern. Und ich denke, das ist uns auch gut gelungen. Und jetzt sehen wir die große Gefahr von so einem Rückschritt. Im Moment wird so ein ganz homogenes Bild von älteren Menschen gezeichnet. Und Alter wird eben wieder sehr einseitig verkürzt auf fragil, wenig widerstandsfähig und auch wenig flexibel, was die derzeitige Situation angeht.
Dabei hätten viele ältere Menschen ausgeprägte psychologische Strategien, um mit der aktuellen Situation umzugehen, sagt die Professorin. Ein gutes Beispiel ist Gisela Görz. Obwohl die 95-Jährige seit Wochen zu Hause bleiben muss, versucht sie der Situation etwas Positives abzugewinnen. Sie habe jetzt mehr Zeit zum Nachdenken, sagt sie am Telefon, während eine Bekannte das Interview aus gebührendem Abstand mitschneidet. Findet sie sich in der aktuellen Berichterstattung wieder? Am Vortag habe sie sich besonders über eine Interviewsendung gefreut, sagt die Wuppertalerin.
Ich habe es dann eben nicht wieder ausgeschaltet, weil ich gesehen habe, dass es alte Menschen waren. Nicht gerade so alt wie ich bin, aber über 80 waren sie auch alle. Und das war ganz interessant, was sie gesagt haben, weil man seine eigenen Gedanken wiederkriegt da. Großenteils sehen sie es positiv, indem man mehr darüber nachdenkt, dass es alles nicht selbstverständlich ist, dass man arbeiten gehen kann, dass man Arbeit hat, alles sowas.
Solche Formate sind ganz im Sinne von Eva-Marie Kessler. Sie fordert, gerade weil ältere Menschen von der aktuellen Krise im besonderen Maße betroffen seien, müssten ihre Perspektiven in den Medien mehr Raum bekommen.
Wir beobachten, dass die Berichterstattung manchmal in dieser Logik wir, die jungen, gesunden, fitten versus die alten, kranken dargestellt wird. Und wir haben da die Befürchtung, dass das dann zu Ängsten führt, zu Argwohn, zu Vorurteilen und dass das dann auch Feindseligkeit und Missgunst auf allen Seiten befördern kann.
Die Schlagzeile von morgen.
Hans-Joachim Rezimski, Redaktionsleiter der Rheinpfalz in Kaiserslautern. Wir berichten morgen über die geplante Wiederaufnahme der Produktion im Opelwerk in Kaiserslautern. Die Produktion war aufgrund der Corona-Krise europaweit unterbrochen gewesen. Das Unternehmen präsentiert heute ein strenges Gesundheitsprotokoll als Voraussetzung dafür, dass die Produktion in dem Werk wieder aufgenommen werden kann. Wir schauen uns das heute vor Ort an.
Und das war Teil 1 des Kulturnachmittags hier im Deutschlandfunk mit Sigrid Fischer. Nach 16 Uhr geht es weiter mit Büchern, Religion und Bildung. Unter anderem geht es um die Frage, wie die Kirchen darauf reagieren, dass für Gottesdienste keine Lockerungsregelungen vereinbart wurden.